Heute ist Freitag, der 3. Oktober. Jawohl, ja. Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Ja, in Deutschland ist Feiertag. An der Wall Street wird gehandelt. Relativ mauer Start. Bei uns sind vor allen Dingen die Analysten, die für Bewegung sorgen. Apple, da gibt es erneut positive Kommentare. Dieses Mal von der Bank of America. Wir haben auch Roblox bei Wells Fargo auf den Empfehlungslisten. Gegenwind bei Applied Materials. Hier gibt es neue Exportrestriktionen seitens der Vereinigten Staaten. Die Aktie startet mit einem Minus in den Tag. Wie dem auch sei, muss man das Ganze mal quantifizieren und einordnen. Insgesamt wird Applied Materials dadurch höchstens etwa 1,6% an Umsatz einbüßen im Oktoberquartal. Die Frage wird vor allen Dingen sein, ob diese Restriktionen tatsächlich aufrecht bleiben, denn wir haben ja das Treffen zwischen Xi und Trump jetzt im Oktober und man hofft, dass wir zumindest einen Mini-Deal sehen werden. Ja, es bleibt ansonsten spannend. Am Sonntag haben wir die OPEC-Plus-Tagung. Werden die Förderquoten tatsächlich um eine 500.000 Barrel angehoben? Und wenn nicht, könnten wir vielleicht in der kommenden Woche eine Relief-Rally sehen. So, ich wünsche euch alle einen schönen Feiertag, zumindest für diejenigen, die in Deutschland zuschauen. Bei uns an der Wall Street Business as usual und ja, ein relativ müder Start in den Tag. Eigentlich hätten wir ja heute die Arbeitsmarktdaten für den September, aber die Wall Street erspart sich die Zahlen. Aufgrund des Regierungs-Shutdowns werden die Daten nicht gemeldet. Wir hatten ja gestern nach dem Lohnabwickler ADP, der sogar einen Rückgang an Stellen in der Privatwirtschaft gemeldet hat, die Personalberatung Challenger Gray Christmas, die letztendlich auch eine Abkühlung vor allen Dingen bei Neueinstellungen gemeldet hat. Also vielleicht sparen wir uns schlechte Nachrichten. So richtig nervös wird die Wall Street, was den Regierungs-Shutdown betrifft, vermutlich erst so ab Ende kommender Woche, weil ja, wenn der Regierungs-Shutdown dann so lange andauert, dann sind die Inflationsdaten gefährdet. Ob dann noch die Verbraucher- und Erzeugerpreise gemeldet werden, steht im Raum. Und die amerikanische Notenbank befindet sich dann genauso wie wir mehr oder weniger im Blindflug. Trotzdem geht die Wall Street davon aus, dass im Oktober eine Zinssenkung besiegelt sein dürfte. Am 15. Oktober werden die Verbraucherpreise gemeldet und am 16. Oktober dann die Erzeugerpreise. Und jetzt Werbung! An der Börse wird nicht die Vergangenheit, nicht das Jetzt und Heute, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Was im echten Leben passiert, ob die Wirtschaft gerade läuft oder eben nicht, das finden Börsianer meistens schneller heraus als diejenigen, die mit Börse nichts am Hut haben. Vollkommen richtig, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Nur könnte es eben auch ein Zug sein. Und genau deshalb bin ich Börsianer aus Leidenschaft. Ich lasse mich ungern überraschen und bin lieber bestens informiert. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet mich das Handelsblatt an der Wall Street. Es ist kein Zufall, dass mein Podcast vom Handelsblatt gefeatured wird. Für diejenigen, die noch kein Handelsblatt-Abo haben und den vollen Zugriff auf alle Inhalte genießen möchten, habe ich heute unter handelsblatt.com/mehr Aktien ein Vorzugsangebot. Damit könnt ihr das digitale Handelsblatt 4 Wochen lang für nur 1 Euro testen. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den wöchentlichen Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps. Den Link zum Probemonat findet ihr in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. So, ansonsten ist die Nachrichtenlage relativ mau. Man liest, dass Donald Trump und die Republikaner doch ein bisschen nervöser sind, was den Regierungs-Shutdown betrifft, als man öffentlich zugibt. Wir hatten bisher auch keine drakonischen Entlassungen von Staatsbediensteten, wie das Donald Trump eigentlich angekündigt hatte. Und es scheint doch sehr wahrscheinlich, dass man vor allen Dingen im Bereich Obamacare, den Kürzungen, die die Republikaner hier umsetzen wollten, dass man hier den Demokraten entgegenkommt. Übrigens nicht nur um einen Deal hinzubekommen, sondern zu guter Letzt auch deshalb, weil tatsächlich für viele Millionen Amerikaner, wenn diese Anpassungen nicht gemacht werden, die Krankenversicherungskosten um bis zu 75% steigen würden. Und das wird sich natürlich dann auch zu Lasten der Republikaner auswirken, möglicherweise bei den Midterm Elections. Also die Wahrscheinlichkeit einer Einigung bleibt hier immer noch recht hoch. Die Frage ist eben nur, wann, und richtig nervös wird die Wall Street erst ab Ende nächster Woche. So, ansonsten haben wir jetzt am Sonntag die OPEC-Plus-Tage und da bin ich wirklich gespannt, denn der Ölpreis hat ja nun die letzten Tage erheblich korrigiert. Zuerst hieß es, die OPEC-Plus könnte am Sonntag die Förderquoten um so etwa 135.000 Barrel täglich anheben. Dann wurde berichtet, es könnten sogar 500.000 Barrel sein und dementsprechend also ging es beim Ölpreis abwärts. Eigentlich müsste die OPEC-Plus-Tagung am Sonntag aus Sicht der Ölpreise mittlerweile entschärft sein. Der Preis ist im Vorfeld des Treffens schon deutlich zurückgelaufen. Chance-Risiko müssten eigentlich in Richtung einer Erholung stehen nach dem starken Abverkauf, denn wenn die OPEC Plus wirklich um eine halbe Million Barrel anhebt ab dem 1. November, weil dann wurde darüber die letzten Tage ja schon ausgiebig gesprochen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Faktor, wenn man sich mal die aktuellen Förderquoten der OPEC Plus anschaut, werden noch nicht mal die aktuell erreicht. Wenn man also jetzt wieder um eine halbe Million anhebt und man kann die alten Ziele schon nicht erreichen, dann ist es eben doch mehr Schlagzeile als letztendlich gesehen Realität. Vielleicht bekommen wir also bei den Energiewerten in der kommenden Woche mal eine Gegenbewegung. Ne? Wir haben heute übrigens noch um 16 Uhr eurer Zeit zumindest mal einen Wirtschaftsindikator, der noch wichtig sein wird für den Tag. Das ist der ISM Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den September. Der Indikator soll so etwa auf Niveau des Vormonats verharren. Wenn wir hier eine Erholung sehen, ne, die Komponente, die Inflationskomponente, die Arbeitsmarktkomponente werden auch noch wichtig sein. Das wird heute den Markt also maßgeblich mit bewegen. Gestern sind die Renditen der 10-jährigen Anleihen weiter zurückgelaufen, unter anderem eben wegen Challenger Gray Christmas, wegen der Arbeitsmarktdaten hier 4,08% im 10-jährigen Bereich gestern. So, jetzt will ich nochmal auf die nächste Woche schauen. Was kommt nächste Woche? Wir haben nächste Woche bei Wirtschaftsdaten nicht unbedingt viel los. Wir haben lediglich den Freitag im Fokus, dass das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Monat Oktober, das September-Verbrauchervertrauen war sehr schwach. Das ist immer wieder interessant zu sehen. Die Aktienmärkte boomen, ne, und eigentlich sieht ja alles ganz in Ordnung aus. Aber die Stimmung hat sich nicht wirklich maßgeblich verbessert. Und wir hatten diese Woche ja einige Signale aus der Finanzindustrie, vor allen Dingen im Autofinanzierungsbereich, dass sich die Stimmungslage und auch die Bonität im unteren Kreditbereich Stück weit verschlechtert hat. Das Verbrauchervertrauen wird also am Freitag nächster Woche viel Beachtung finden. Aber ansonsten keine wirklich großen Highlights nächste Woche. Wir haben die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, die haben wir aber jede Woche, also nichts Neues hier. Wir haben dann einige Notenbanker, die im Wochenverlauf sprechen werden. Bostisch, Kashkari, Miran wird eine Rede halten. Naja, Miran ist eh klar, was er sagen wird. Heidewitzka, runter mit den Zinsen, denn er ist ja nun das neue Mitglied, das stimmberechtigt ist und ernannt wurde und platziert wurde, letztendlich gesehen, mit Hilfe von Donald Trump. Wir haben einige Auktionen von 3-, 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen. Das kann immer den Rentenmarkt ein bisschen mit beeinflussen. Und auch bei den Ergebnissen gibt es eigentlich noch keine wirklich vielen Highlights, würde ich sagen. Die Berichtssaison beginnt eigentlich erst so Mitte Oktober und dann vor allen Dingen mit den Banken. Wir haben aber einige wenige Highlights. Am Montag wird Constellation Brands Ergebnisse melden. Dazu gibt es heute auch Analystenkommentare. Die Aktie hat es ziemlich gebeutelt in den letzten 12 Monaten, aber hat erste Zeichen eines Turnarounds. Wenn man sich den Chart mal anschaut, sieht der eigentlich ganz interessant aus. Wir haben Delta Air und Pepsi dann am Donnerstag. Delta heute positive Analystenkommentare, bei Pepsi am Donnerstag wird es etwas spannender, denn wir hatten letzte Woche einige Analystenkommentare, die betonen, dass bei Pepsi das abgelaufene Quartal schwierig gewesen sein könnte. Wir haben ansonsten Levi Strauss dann am Donnerstag, aber das ist jetzt, weiß Gott, kein marktbewegendes Ereignis. Es gibt zwei Analystenkonferenzen, die nächste Woche Beachtung finden, und zwar beide am Dienstag. Einmal von Autodesk und von Dell. Dell, da wird sicherlich die Frage aufkommen, wie ist das eigentlich, wenn das Weiße Haus tatsächlich diese Halbleiter-Zölle einführt? Also nach dem Motto, ne, wenn du, was weiß ich, 1000 Halbleiter hier produzierst, kannst du auch 1000 Halbleiter importieren, zollfrei. Aber wenn du statt 1000 dann 10.000 Halbleiter importierst, dann musst du auf 9.000 Halbleiter 100% Zoll zahlen. Ne? Also das wurde ja so angedacht, das ist dann für ein Unternehmen wie Dell, wie Intel, wie Global Foundries, wie Micron eher bullish, weil die hier produzieren auch in den USA, aber für Unternehmen wie Dell, da wird es dann kompliziert, denn Dell muss dann quasi nachschauen, also wie viele Chips sind eigentlich in den Rechnern verbaut und wo kommen diese Chips eigentlich genau her? Also alles sehr komplex, ne? Also da wird dann Dell hoffentlich auf der Analystenkonferenz am Dienstag ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. So, ansonsten zur US-Wirtschaft, auch obwohl der Arbeitsmarkt an Schwung verliert. Goldman Sachs geht davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft im kommenden Jahr dank Stimulus und dank der hohen AI-Investitionen wieder an Schwung gewinnen wird. Das ist essentiell auch der Trade hier an der Wall Street, dass sie sagen, naja gut, also wenn die Notenbank jetzt weiter die Zinsen senkt und davon ist auszugehen, in Anbetracht des Arbeitsmarktes und einer Inflation, die zwar klebrig ist, aber bisher noch nicht wirklich aufflammt, Stück weit entkräftet wird durch die Energiepreise und letztendlich gesehen auch durch die Mietpreiskomponente, also Zinssenkung dürften wir sehen, all das müsste die Wirtschaft wieder anfachen. Und das ist so ein bisschen der Trade an der Wall Street mit Blick auf kommende Jahr, dass die Dynamik der Wirtschaft eigentlich wieder zunehmen müsste. Und eins wird jetzt auch spannend, die amerikanische Notenbank baut ja seit langer, langer Zeit die Bilanz ab, Quantitative Tightening. Und bei Bloomberg wird heute nochmal berichtet, dass jetzt mittlerweile Niveaus erreicht werden, die für das Ende dieses Prozesses sprechen. Das könnte dann auch bei den Renditen der Staatsanleihen für eine Entspannung sorgen. So, ganz kurz nochmal zu den Banken. Das wird quasi der Startschuss sein in die Berichtssaison. JP Morgan, Bank America, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, das sind diejenigen, die die Berichtssaison traditionell bei uns an der Wall Street einleiten. Und die Stimmung ist insgesamt zu dem Bankensektor optimistisch. Zum einen, weil wir erhebliche Deregulierung sehen, das schreibt übrigens heute Morgen auch nochmal Reuters, großer Relief bei den Kapitalrichtlinien, die die Banken halten müssen. Die Administration plant hier eine deutliche Lockerung der Regulierung. Gleichzeitig sehen wir eine immer noch moderat wachsende Wirtschaft. Wir sehen sehr starke Umsätze im Wertpapierhandel. Wir sehen deutlich mehr Umsätze im Investment Banking, wenn man sich mal anschaut, wie viele Deals allein diese Woche schon wieder durchgewunken wurden und noch in der Pipeline stecken. Das spielt alles den Banken mit in die Karten. Wir haben aber ein bisschen Unsicherheit in zwei Punkten. Zum einen die Frage, ob tatsächlich die Bonität im Kreditbereich bei einigen Konsumenten nachlässt, so wie es CarMax zum Beispiel signalisiert hat. Und der zweite Punkt, die Nettozinseinnahmen könnten ein bisschen unter Druck geraten, vor allen Dingen dann, wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen stärker weiter senken sollte. Also die Banken werden hier nochmal sehr wichtig werden.
Werbung.
Wenn man seit Jahrzehnten an der Wall Street unterwegs ist, schaut mich an, entwickelt man irgendwann ein ziemlich gesundes Misstrauen gegenüber Euphorie, gegenüber Schlagzeilen und jawohl, auch und ganz besonders gegenüber öffentlichem WLAN. Ich meine, ich sitze teilweise morgens um 5 Uhr irgendwo in einem Hotel in Zürich, Frankfurt oder New York, logge mich ins WLAN ein, schaue mir die Futures an, beantworte Mails, spreche mit Tradern und denke mir jedes Mal, das hier ist jetzt wahrscheinlich ungefähr so sicher wie Lehman Brothers vor dem Untergang. Und genau deshalb nutze ich NordVPN tatsächlich schon seit Jahren selbst. Nicht, weil ich paranoid bin. Naja, vielleicht ein bisschen, aber wer täglich mit Finanzmärkten arbeitet, entwickelt automatisch ein anderes Bewusstsein für Risiken. Und Cyberkriminalität ist heute nun mal ein Riesenthema. Die Zeiten, in denen Viren ja so aussahen wie schlecht geschriebene E-Mails aus Nigeria, weil das war einmal. Heute sehen Fake-Webseiten teilweise besser aus als die echten. Da klickst du einmal falsch und plötzlich wird's teuer. Was ich an NordVPN spannend finde, das ist längst nicht mehr nur ein klassisches VPN. Die haben inzwischen eine digitale All-in-One-Sicherheitslösung gemacht mit VPN und einem Antivirus der neuesten Generation. Und der Ansatz ist clever. Viele Programme reagieren ja erst dann, wenn die schadhafte Software schon auf deinem Rechner ist. NordVPN versucht, Bedrohungen früher zu stoppen, also Phishing-Links, Fake-Shops oder gefährliche Webseiten. Gerade wenn man viel reist, ständig online ist oder regelmäßig sensible Daten nutzt, ist das aus meiner Sicht extrem sinnvoll. Und ganz ehrlich, wenn ich schon jeden Tag Risiken an der Wall Street navigiere, muss ich nicht auch noch mein Hotel-WLAN zum Hedgefonds für Hacker machen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, mit meinem Link nordvpn.com/wallstreet bekommt ihr aktuell einen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate obendrauf. Inklusive 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Heute Morgen haben wir unter den Tech-Werten eine Verlierergruppe, die Chip-Maschinenbauer. Und dazu gehört auch Applied Materials. Gestern Abend wurde also in einem sogenannten 8K-Filing gemeldet, dass es seit dem 29. September neue Restriktionen gibt für den Verkauf von Technologie an China. Das zieht Applied Materials mit runter. Man muss das Ganze aber quantifizieren und einordnen und dann relativiert sich das relativ schnell. Für das Oktoberquartal bedeuten die neuen Restriktionen, dass Applied Materials etwa 1,6% an Umsatz verlieren könnte. 1,6% Verlust an Umsatz ist natürlich nicht erfreulich, es ist aber auch nicht wirklich gigantisch. Der zweite Punkt, wenn diese Restriktionen beibehalten werden, im gesamten Fiskaljahr 26 werden die Umsätze von Applied Materials dadurch um etwa 2% reduziert. Alles also sehr moderate Einschränkungen und es bleibt vor allen Dingen abzuwarten, ob die wirklich halten werden. Wir haben ja demnächst jetzt im Oktober das Treffen zwischen Xi und Donald Trump in Südkorea. Und wir haben heute Morgen wieder Medienberichte, die signalisieren, eine Art Mini-Deal sollte es zwischen China und den Vereinigten Staaten im Umfeld des Treffens durchaus geben. Vielleicht sind die neuen Restriktionen auch nur Verhandlungstaktik, um wieder etwas zurückgeben zu können an China und die Restriktionen zu lockern. Also, die Kursverluste bei Applied Materials waren heute Morgen schon mal größer. Die Aktie ist immer noch etwa 2% im Minus, aber die Verluste werden schon wieder reduziert. So, ansonsten ist die Nachrichtenlage im AI-Bereich, zweimal dürft ihr raten, immer noch sehr positiv. Google meldet, dass man 4 Milliarden Dollar investieren wird, um in Arkansas ein neues Data Center zu bauen. Schöner Bundesstaat übrigens, ne? Sehr schön, sehr grün. Bundesstaat meiner Ex-Frau, das ist der einzige Haken an diesem Bundesstaat. Da werde ich, glaube ich, nicht mehr so schnell hinreisen. Die Scheidung war teurer als die Finanzkrise. Aber gut, schöner Bundesstaat auf jeden Fall. Und wir haben Meldungen, dass BlackRock's Global Infrastructure Partners wohl Aligned Data Center übernehmen könnte für einen Deal in Umfang von 40 Milliarden Dollar. So, 40 Milliarden Dollar, da seht ihr eben doch sehr viele Investmentbanking-Deals. Nochmal müsste Goldman und Morgan Stanley wirklich mit in die Karten spielen. So, ansonsten haben wir noch ein paar große Big-Tech-Werte, außerhalb. Koch, nochmal, die ganze Welt ist nicht Tech, auch wenn es sich so anfühlt. Aber wir haben noch zu einigen größeren Blue-Chips Kommentare heute Morgen. Bei Boeing berichtet Bloomberg, dass die 777X möglicherweise verschoben werden könnte um ein Jahr. Von 2026 auf 2027, das könnte einige Milliarden Dollar an einmaligen Kosten verursachen. Boeing könnte also hier heute ein bisschen Gegenwind bekommen. Und Pfizer wird von der Pharmaindustrie kritisiert für den Deal mit dem Weißen Haus. Die Industrie hätte sich gehofft, dass man vereint gegen die Maßnahmen des Weißen Hauses vorgeht. Aber so ist es eben. Es erinnert mich so ein bisschen an eine multipolare Welt, ne, in dem auch so jeder sein eigenes Süppchen kocht. Da ist es eben sehr schwer, wirklich geballt aufzutreten. Ich meine, wie schön wäre es gewesen, wenn nicht nur China den Vereinigten Staaten Widerstand geleistet hätte bei den Handelsabkommen. Man hätte vielleicht vereint gehandelt mit der EU, aber das ist natürlich undenkbar. Ne? Aber natürlich hat man dann wesentlich mehr Macht, das steht fest. Ja? Und Pfizer wird hier also kritisiert, aber da war sich Pfizer eben selbst am nächsten. Und man muss sagen, so ist es dann halt. Ne? Der CEO hat im eigenen Interesse gehandelt. So, Walmart, finde ich, ist zumindest mal ein Hinweis wert, weil wir hier nochmal sehen, wie stark sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren verändern wird, auch durch künstliche Intelligenz. Denn in der Financial Times wird nochmal berichtet, dass immer mehr große Konzerne, allen voran auch Walmart, durch den starken Einsatz von Technologie und von KI immer weniger Personalbedarf haben. Walmart betont also, dass man in den letzten 5 Jahren 150 Milliarden Dollar annualisiert an Wachstum, an Umsatz hinzubekommen hat, ohne die Anzahl der Mitarbeiter auszuweiten. Wie ist das möglich? Vor allen Dingen durch Technologie. Und die Financial Times berichtet heute Morgen, dass quasi die Lebensmittelpaletten alle jetzt mit Sensoren versehen sind, um die Automatisierung in den Walmart-Geschäften weiter voranzutreiben, in den Kaufhäusern und auch natürlich in den Lagerhallen, und dementsprechend der Personalbedarf eher sinken wird oder zumindest nicht weiter wächst, obwohl die Umsätze weiter hochgehen. Ne? So, also, kommen wir nochmal zu den Analystenkommentaren. Und da gibt es heute wirklich sehr, sehr viele. Ich fange mal an mit dem Tech-Sektor. Bank of America zu Apple. Gestern ganz interessant, ich glaube Morgan Stanley war es auch positiv zu Apple. Jetzt die Bank of America, Kursziel $270, Kaufempfehlung vor allen Dingen wegen Wachstum im App Store. Wir haben zu den Fluggesellschaften und Hotelunternehmen einige Analystenkommentare. Susquehanna, ist ein kanadisches Investmenthaus, äußert sich optimistisch zu Delta und zu United Air. Bei beiden werden die Kursziele angehoben. Wir haben allerdings im Hotelbereich eher negative Kommentare von Barclays zu Hilton und zu Marriott. Hier geht man davon aus, dass die Quartalszahlen, die jetzt in Kürze gemeldet werden, auf der Umsatzseite eher mau ausfallen werden. Das war im vorhergehenden Quartal übrigens ähnlich. Und es besteht das Risiko, dass die Aussichten weiter reduziert werden. Johnson & Johnson, Bank of America mit einer Kaufempfehlung. Das Kursziel steigt auf $198. Sorry, ich muss revidieren. Bank America nur mit halten. Kursziel 198 und Wells Fargo. Das war die Kaufempfehlung für Johnson & Johnson mit einem Kursziel von $212 und dem Hinweis, dass die Bewertung eben sehr hoch sei. Wir werden heute eine Gegenbewegung bei Occidental Petroleum sehen. Den Wert hat es gestern ziemlich zerrissen, nachdem man OxyChem an Berkshire Hathaway verkauft hat. Also die Meldung wurde gestern bestätigt. Einige sagen, der Deal sei zu günstig gewesen, man hätte mehr rausschlagen können für Occidental Petroleum. Zu guter Letzt haben wir dementsprechend gemischte Kommentare. Evercore ISI bleibt bei einer Verkaufsempfehlung, das Kursziel sinkt auf 38, wir sind aktuell bei knapp unter $45. Die HSBC aber Kaufempfehlung, Kursziel 55, Mitsuo, Kaufempfehlung, Kursziel $60, die UBS bleibt bei neutral mit einem Kursziel von $45. Essentiell wird der Schuldenberg von Occidental Petroleum dadurch reduziert. Wir hatten gestern schon berichtet, $350 Millionen jährlich an Zinseinsparungen, die man dadurch hat, und der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass wir hier letztendlich gesehen auch ausgeweitete Aktienrückkäufe sehen werden. So, im Tech-Sektor haben wir Bank of America, wie gesagt, mit Apple, wir haben Wolf Research zu PayPal. Die Aktie wird hier abgestuft auf halten. Ne, man glaubt, dass die Aktie auf der Stelle treten wird. Vorerst, wir haben Roblox mit Wells Fargo. Kursziel wird angehoben auf $155 mit Übergewichten. Und wie immer hier nochmal der Hinweis, Werbung in eigener Sache, Guys. Bei 360wallstreet.de findet ihr im Detail jeden Tag die wichtigsten Up- und Downgrades an der Wall Street, aber wie gesagt, auch mit den Details dazu, mit den Beschreibungen, warum die Analysten reagieren. Und gerade wenn man jetzt kurzfristig unterwegs ist, kann sich das durchaus auch bemerkbar machen. So, in dem Sinne, es ist Freitag, wir haben heute keine Closing Bell. Ich wünsche euch ein gutes, langes Wochenende oder ein gutes, normales Wochenende. Ich habe am Montag Hochzeitstag, jawohl, glücklich verheiratet wieder, ne, seit mittlerweile 13 Jahren. Ne. Meine Kleine hat jetzt auch bald Geburtstag und 15 Jahre glücklich mit meiner Partnerin zusammen. Ne. Es hat sich gelohnt. Das war der beste Trade. Ne. Man muss ja immer wissen, wann Stop-Loss eingesetzt werden muss. Und dass ich den Stop-Loss bei meiner Ex-Frau umgesetzt habe, war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Also in dem Sinne, gell? Ne? So ist es halt. Ne? Langfristig gesehen sind Aktien sicherer als die Ehe. Wenn man sich die Scheidungsquoten mal so anschaut, ne? Nach 10 Jahren hast du mit einem breit gestreuten Portfolio nie Geld verloren. Das sollte man nicht vergessen. Am besten, man macht beides, so hab's ich gemacht, ne? Wieder geheiratet, ne? Der beste Beweis, dass die Hoffnung über die Statistik siegt. Also euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.